Heute spreche ich mit Dr. Kurt Knüpfer vom John F. Kennedy Institut an der FU Berlin. Und der hat heute in Kaiserslautern an der Uni einen Vortrag gehalten. Über was denn?
Es ging im Wesentlichen um Medien in den Vereinigten Staaten und eine Entwicklung hin zu einer Krise der Öffentlichkeit dort, die verbunden ist auch mit einer Krise der demokratischen Institutionen, und um das Konzept von Fake News, über das derzeit viel gesprochen wird.
Und wie sind Sie auf dieses Thema gekommen?
Also ich habe mich jetzt schon eine Weile beschäftigt mit amerikanischen Medien. Meine Doktorarbeit habe ich geschrieben beispielsweise über konservative Medien in den Vereinigten Staaten, Fox News und so weiter, und deren Berichterstattung zu Themen wie Klimawandel oder dem iranischen Nuklearprogramm, wo man einfach feststellt, dass da ganz andere Grundwahrheiten gelten, ganz andere Realitäten entstehen, als wenn man andere Medien konsumiert. Und das hat eben Auswirkungen auf den deliberativen öffentlichen Raum.
Sie meinten ja in dem Vortrag, dass es in den USA schon seit ungefähr 30 Jahren oder sogar noch länger schon einen Verlust des Vertrauens in die Medien gab. Woher kam der denn?
Ja, das ist schwer zu beantworten, aber das sind natürlich viele Faktoren, die da einspielen, aber ich kann mal vielleicht drei Hauptfaktoren nennen. Das ist zum einen einfach technologischer Wandel. Das bedeutet, dass wir zunehmend mehr Medienangebot haben. Das bedeutet eben auch, dass Medien, Journalisten härter konkurrieren müssen. Es wird schwieriger, journalistische Inhalte zu produzieren auf professionellem Niveau. Und das bedeutet eben auch einen Qualitätsverlust. Also das ist so ein Faktor, mit dem man begründen könnte, warum Leute zunehmend irgendwie unzufrieden sind. Aber gleichzeitig erleben wir eben auch eine ideologische Komponente, dass hier eine Medienkritik praktiziert wird, die über lange Jahre im Wesentlichen sagt, die Massenmedien sind grundauf links und nicht vertrauenswürdig und so weiter, und dass das mittlerweile einfach in der Bevölkerung auch ein Stück weit internalisiert ist. Deswegen sehen wir auch eine Spaltung bei diesem Trend des Vertrauensverlusts. Wenn man das mal aufspaltet in Republikaner und Demokraten, dann sieht man, dass bei den Republikanern der Verlust an Vertrauen in die Medien viel, viel größer, viel, viel signifikanter war als bei beispielsweise Demokraten oder anderen Amerikanern und Amerikanerinnen.
Stimmt nicht dann aber vielleicht sogar der Eindruck, dass die Medien eher links seien, weil ja im Prinzip fast alle Zeitungen bei ihrer Wahlempfehlung gesagt haben, zumindest mal gesagt haben, nicht Trump wählen, wenn auch nicht vielleicht direkt Richtung Clinton, sondern aber trotzdem gesagt haben, nicht Trump?
Also es gibt einen Unterschied beispielsweise zwischen links und pro-demokratisch. Aber es gibt eben auch einen Unterschied zwischen progressiv meinetwegen und links und so weiter. Und da werden viele Dinge oft schnell vermischt. Das heißt, weil Journalismus von Grund auf eigentlich einen progressiven Impetus hat. Also es gibt eigentlich wenig Grund, kritischen Journalismus zu betreiben, der Institutionen und Machtdynamiken hinterfragt, wenn man eigentlich mit allem zufrieden ist. Das heißt, da ist sozusagen eine Grundtendenz, die eher reformatorisch agiert. Das heißt noch lange nicht, dass man dementsprechend immer für eine bestimmte politische Partei agiert oder wie auch immer. Da gibt es schon eine Trennung in den Vereinigten Staaten, und die Medienkritik, die sozusagen reduziert auf Medien sind nicht vertrauenswürdig, weil sie links sind, die ist einfach viel, viel zu generalisiert und viel, viel zu einfach gestrickt.
Welche Rolle meinen Sie denn spielen die öffentlichen Medien, also NPA, das nationale öffentliche Radio und PBS im Fernsehen?
Viel, viel geringere Rolle als hier. Wenn man Mediensysteme vergleicht, dann gelten die USA im Prinzip als liberales Mediensystem. Da geht es darum, dass der Markt eigentlich ziemlich viel hervorbringt. Das heißt, der Staat hält sich weitestgehend raus. In Deutschland ist es sehr anders. Wir haben hier einen sehr, sehr starken öffentlich-rechtlichen Sektor im internationalen Vergleich. Und wenn man einfach mal das Budget anguckt, also es gibt in Deutschland für, ich glaube, ARD und ZDF gemeinsam, da muss man vielleicht nochmal nachhaken und professionellen Journalismus walten lassen, aber ich glaube, die Ziffer ist ungefähr so bei 8 Milliarden als jährlicher Haushalt. Wenn man das vergleicht mit staatlichen Ausgaben für NPR, National Public Radio und PBS, dann liegt es da bei $300 Millionen. Das ist überhaupt nicht miteinander vergleichbar, gerade wenn man auch noch mit in Betracht zieht, dass das Land einfach viel größer ist, es viel mehr Amerikaner gibt als Deutsche. Da wird dann viel über Spenden getan, über Stiftungen, Stiftungsgelder und so weiter, und eben Privatspenden von privaten Leuten. Und deswegen können diese Institutionen, NPR und PBS, auch eigentlich sehr gute Arbeit machen, produzieren viele gute Inhalte, sind sehr seriös in ihrer Arbeitsweise. Ja, das ist interessant zu beobachten, wenn man hier halt guckt, wie viel Geld hier in die Sender fließen.
Sollte Trump es jetzt dann doch vielleicht schaffen, die Mittel für die öffentlichen Medien zu kürzen, könnte das dann auch durch Spenden irgendwie aufgefangen werden, oder gibt es da wirklich eine Gefahr, dass es dann in manchen Regionen komplett wegfällt?
Also in manchen Regionen ist es schon komplett weggefallen in den letzten Jahren. Die öffentlichen Rundfunkanstalten haben immer härter zu konkurrieren auf dem privaten Markt. Aber klar, es ist so, dass es natürlich jetzt auch eine Reaktion gibt in den Vereinigten Staaten. Man sieht, dass die Abonnements von Tageszeitungen beispielsweise ein bisschen hochgehen, dass eben auch Spenden in verschiedene NGOs und so weiter steigen. Und so kann es eben auch sein, dass wenn ja wirklich ein kleiner Teil des Budgets, das der staatliche Haushalt sozusagen ausmacht für diese Sendeanstalten, wegfällt, dass das dann sozusagen durch Spenden aufgefangen wird. Da ist aber die Frage, wie tragbar ist das auf lange Zeit und was steht hinter dieser politischen Entscheidung? Also das Budget ist wirklich minimal und wenn man dann anguckt, wofür sonst Geld ausgegeben werden soll im Verteidigungsministerium, dann stellt sich halt die Frage, wie sinnvoll das ist und ob hier nicht eher eine politische Entscheidung gefällt wird, die quasi einer kritischen, progressiven Institution die Mittel entziehen möchte.
Also ist im Prinzip die Präsidentschaft von Trump dann doch auch eine Chance für den Journalismus, wenn dann die Abozahlen wieder hochgehen?
Also vorübergehend kann das so sein. Das kann man so sehen, dass jetzt wirklich Leuten eher bewusst wird, was sie da verlieren möglicherweise als Institution. Aber so will man das eigentlich nicht sehen. Also das wäre ja sozusagen zu sagen, eine Krise ist etwas Gutes, weil im Prinzip was Neues entstehen kann. Es wäre besser natürlich, wenn staatliche Institutionen erkennen würden, dass eben die Demokratie zu schützen ist und dazu eben auch gehört, dass man demokratische Institutionen schützt.
Warum meinen Sie denn eigentlich, beleidigt denn Trump manchmal Medien und Journalisten?
Ziemlich klare Antwort darauf. Er beleidigt sie im Prinzip immer dann, wenn sie irgendwas schreiben, was ihm nicht gefällt. Also er hat ja auch nicht ein Problem mit allen Journalistinnen und Journalisten. Er hat beispielsweise, ist ein großer Fan von einer bestimmten Sendung auf Fox News, den er jeden Morgen guckt, bei der er oft anruft. Er hat Berater, die früher bei Breitbart.com, einem nationalistischen Nachrichtenportal eigentlich, aktiv sind. Und er ist halt selektiver mit seiner Medienkritik und lobt im Prinzip jetzt Medien, die vorher eher rechts außen standen. Die mag er, weil sie eben politisch opportun sozusagen sind. Das heißt, wenn er Medien beleidigt und diskreditiert, dann ist es in der Regel ein politisches Manöver. Er möchte quasi die Quelle angreifen, damit er sich nicht mit dem Inhalt auseinandersetzen muss.
Und er hat ja auch gemeint, dass er eben in so einer Art, also zum einen hat er ja mal gesagt, dass er in einer Art Krieg mit den Medien ist und zum anderen hat er gesagt, dass die Medien ja der Feind des Volkes seien. Ist das dann vielleicht nicht dann dieser logische Schluss, die Bevölkerung wählt Trump, die Medien waren gegen Trump, also sind dann die Medien und die Bevölkerung verfeindet? Also so würde vielleicht Trump denken. Was würden Sie dazu sagen?
Ja, ich habe mittlerweile schon, wir sind jetzt über 100 Tage in der Präsidentschaft, wir haben den Wahlkampf gesehen, und ich habe aufgehört zu überlegen, was Trump eigentlich denkt. Das führt irgendwie zu nichts. Aber klar, eine so eine simple Schlussfolgerung könnte man natürlich da irgendwie ziehen. Und es liegt auf der Hand, dass das natürlich absurd ist. Also es ist komplett absurd, irgendwie diese Dinge gleichzustellen, irgendwie gegeneinander aufzuwiegen und so weiter. Was man viel eher sehen kann, ist, dass Trump ja nicht nur die Medien angreift, sondern im Prinzip auch die Gerichte, wenn sie ihm inopportun sind, damit eine weitere Instanz der Wahrheitsfindung in Frage stellt und generell auch mit Fakten, mit der Realität auf dem Kriegspfad ist. Und Fakten werden im öffentlichen Diskurs in der Regel so hergestellt, dass wir kollektiv deliberieren über halt bestimmte Probleme und Lösungsansätze und dann feststellen, beispielsweise auch in der Wissenschaft, dass gewisse Dinge einfach existieren und wir uns darum kümmern müssen. Und man kann natürlich sagen, wenn ich mich politisch nicht darum kümmern möchte, kann ich einfach sagen, das existiert nicht. Beispiel Klimawandel.
Jetzt ist es ja so, dass ja jetzt auch die Medien wieder versuchen, mehr investigativ, wieder ein bisschen mehr zu recherchieren, ein bisschen, ich sag mal, kritischer mit der Regierung umzugehen. Teilweise werden ja auch wieder Leute eingestellt. Ist es vielleicht so, dass es unter Obama zu wenig gemacht wurde, zu wenig kritische Presse?
Das würde ich auf jeden Fall bejahen. Also nur weil man im Prinzip jetzt auf der Seite ist, dass man die Medien mittlerweile als liberale Institution verteidigt, heißt noch lange nicht, dass man keine Medienkritik üben darf. Und man muss natürlich immer kritisch bleiben. Man muss sagen, hier machen die Medien was gut, hier macht der Journalismus was Wichtiges. Und das würde ich grundsätzlich über Journalismus sagen. Aber im Einzelnen bin ich natürlich nach wie vor kritisch und möchte kritisieren, was in der Öffentlichkeit besprochen wird und wie es dahin kommt und so weiter. Das heißt, nur weil man jetzt quasi auf der Seite gegen quasi diese Kritik von Trump sich stellt, heißt noch lange nicht, dass man anfangen sollte, um unkritischer mit den Medien umzugehen.
Sie hatten ja auch im Vortrag gezeigt, dass ja immer mehr Leute sich ja als PR-Leute bezeichnen und immer weniger als Journalisten. Kann das vielleicht auch irgendwie an der Bezahlung liegen? Und wie ließe sich denn das wieder, dieses Verhältnis, ausgleichen?
Ja, also klar, das liegt natürlich an der Professionalisierung, dass Journalismus noch nie richtig viel Geld gemacht hat. Das war nie ein profitables Geschäft. Oft schreiben gerade die Leitmedien oftmals auch rote Zahlen, gerade in den Vereinigten Staaten. Und da war es oft so, dass dann einzelne Mogule investiert haben halt eben in diese Institutionen. Ähnliches sehen wir jetzt gerade mit sozusagen dieser neuen Riege von, ja, fast schon so Monopolisten der alten Garde, die in Silicon Valley ihr Geld gemacht haben. Das heißt, wir haben ein Medienunternehmen, was kritischen Journalismus jetzt macht, The Intercept, das von dem Gründer von eBay finanziert wird. Wir haben Jeff Bezos, den Gründer von Amazon, der die Washington Post aufgekauft hat und so weiter und da jetzt neues Geld reinfließen lässt und dann eben nicht unbedingt auf den Profit schauen muss. Aber generell ist das das Problem. Es werden nicht genug junge Leute ausgebildet, weil eben keine Stellen nominell da sind. Und stattdessen erleben wir halt Medieninhalte, die auf Meinungsmache aus sind, wo einzelne wenige Talking Heads politische Meinungen immer wieder von sich geben und es nicht wirklich kostspielige Recherche ist, die betrieben wird.
Sehen Sie dann eigentlich einen Unterschied zwischen Trumps Umgang mit den Medien vor und nach seiner Amtseinführung?
Ja. Und zwar ist es bedrohlicher geworden. Also am ersten Tag im Prinzip schon nach der Amtseinführung fand ich bezeichnend, dass eben nicht quasi so diese Linie, dass gewisse Medien eben nicht wohlgesonnen sind im Wahlkampf und so weiter, dass er die nicht aufgibt, sondern die erste quasi Amtshandlung seines Pressesprechers war, sich mit der versammelten Medienmannschaft darüber zu streiten, wie viele Zuschauer jetzt bei der Inauguration waren. Das war natürlich absurd. Und die erste Pressekonferenz, die Trump dann gegeben hat, war jene legendäre Auftritt, in der CNN sozusagen vorwirft, Fake News zu sein und so weiter. Also hier hat sich nur noch was verschärft und verschlimmert. Und es ist natürlich komplett anders, wenn jemand als Kandidat gewisse Dinge in den öffentlichen Raum wirft, als Politischer. Oder wenn der Präsident der Vereinigten Staaten Äußerungen tätigt, wie die Medien sind der Feind des Volkes. Das lässt aufhorchen und das ist besorgniserregend.
Es wird ja auch immer wieder diskutiert von der Theorie von einer sogenannten Filterblase oder Echokammern. Sehen Sie das eigentlich auch und finden Sie, dass es vielleicht so eine Art linke Filterblase oder linke Echokammer gab, in der sich dann viele befunden haben, die gemeint haben, Trump kann es nicht schaffen?
Nein, das glaube ich nicht. Also linke Filterblasen wird es möglicherweise geben. Ich mag den Begriff überhaupt nicht, Filterblasen. Das suggeriert, dass man weniger Informationen kriegt als sonst. Ich glaube, das ist heutzutage nicht der Fall. Man kriegt viel mehr Informationen. Echokammer ist da ein besserer Begriff, weil der sozusagen suggeriert, dass wir uns selektiv aus diesem Plus an Informationen die Sachen rausziehen, die mit unserem eigenen Weltbild sozusagen in Einklang stehen. Und da kann man natürlich sagen, okay, hat jetzt die Politikwissenschaft und viele politische Kommentatoren mich eingeschlossen, lagen die falsch, weil sie quasi die falschen Quellen dann gefragt haben. Ein Stück weit ist das eine Erklärung. Ein Stück weit ist aber auch eine Erklärung, dass tatsächlich dieser Sieg sehr knapp war letztendlich. Und nach den Regeln, die wir uns sonst so aus vorherigen Wahlkämpfen einfach zusammengereimt haben, was anderes können wir eben nicht als Sozialwissenschaftler, wir können nur sozusagen Trends angucken und aus der Vergangenheit lernen, hätte Trump nicht gewinnen dürfen. Das heißt, hier hat sich massiv was verschoben in der Wählerschaft, massiv in der politischen Kommunikation was verschoben, was neue Dynamiken aufgebracht hat und dazu geführt hat, dass wir halt daneben lagen.
Danke fürs Gespräch.
Ja, ich danke auch.